Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ein halbes Hähnchen mit Pommes. Das ist ein beliebtes Gericht in Kantinen und die sind ein wichtiger Faktor dafür, ob Mitarbeitende lieber wieder im Büro arbeiten, anstatt im Homeoffice. Und es ist wie beim Kindergeburtstag. Wenn Pommes auf dem Teller landen, dann steigt die Zufriedenheit. Was Unternehmen tun können, damit ihre Mitarbeitende wieder gern in Präsenz arbeiten und nicht im Homeoffice, das beschäftigt uns heute bei Campus und Karriere. Ich bin Martin Schütz, herzlich willkommen. Homeoffice oder Präsenz, das ist in Unternehmen ein leidiges Thema. Seit der Corona-Pandemie haben sich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer daran gewöhnt, dass sie nicht mehr ins Büro gehen müssen. Sie arbeiten lieber zu Hause oder sie gehen ins Café. Und genau da haben wir uns mal umgehört.
Ich arbeite gerne im Café, weil hier sind immer unterschiedliche Leute, es ist eine nette Stimmung, die Croissants sind lecker und hier kann ich mich auch ganz gut auf meine Arbeit konzentrieren.
Eine Rolle spielt auf jeden Fall auch dieser Tapetenwechsel, dass ich mal rauskomme und irgendwie ein anderes Umfeld habe beim Arbeiten. Und tatsächlich, das ist bei mir auch so ähnlich im Zug, da kann ich mich tatsächlich auch ziemlich gut konzentrieren, weil ich dann so einen Tunnel herstellen muss, weil ich merke, um mich herum passiert so viel, was ich dann irgendwie ausblenden muss und dann bin ich wirklich wie in so einem Tunnel und kann mich auf die Sache fokussieren. Das ist sehr viel besser als zu Hause, wo einfach Ruhe ist.
Der Arbeitsplatz, also im Café, das geht nicht in allen Branchen und in jedem Beruf, aber die Unternehmen müssen mit dieser Situation umgehen und sich ja auch der Frage stellen, ob ein ganz klassischer Büroplatz denn noch zeitgemäß ist.
Das Homeoffice ist mittlerweile für viele Arbeitnehmende ein entscheidendes Kriterium für eine Anstellung. Besonders jüngere Generationen legen großen Wert darauf. Anfang 2024 hat Statista gemeinsam mit dem sozialen Netzwerk Xing und der Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu eine Studie zur Homeoffice-Nutzung veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass nahezu ein Viertel der Generation Z und 21% der Millennials ihre Arbeitsstelle wechseln würden, wenn Heimarbeit nicht möglich wäre. Sven Mylius ist Entwickler für Immobilienstrategien. Er beschäftigt sich mit der Umgestaltung von Büroräumen. Über die Ergebnisse der Studie wundert er sich nicht.
Ich glaube, die Wahlfreiheit des Arbeitsortes ist nicht mehr wegzudenken. Wenn ich den Zwang auferlege, dass sie zurückkommen müssen ins Büro, dann tue ich mir selber keinen Gefallen damit, dass ich meinen Mitarbeitern diese Wahlmöglichkeit wegbringe. Ich werde weniger attraktiv als Arbeitgeber und bin dann vielleicht schneller austauschbar als Arbeitgeber.
Sven Mylius plädiert dafür, Büros so zu gestalten, dass die Angestellten freiwillig gerne dorthin kommen. Gemeinsam mit seinen Klienten überlegt er, wie sie Arbeitsräume ideal nutzen und für ihre Mitarbeitenden attraktiv gestalten können. Dabei spiele auch eine Rolle, dass Angestellte seit ein paar Jahren viel bewusster und nur für gewisse Tätigkeiten ins Büro kämen, sagt Mylius.
Mein Credo ist, Menschen gehen immer wegen Menschen ins Büro. Am Ende möchte ich Kolleginnen und Kollegen treffen und dafür möchte ich Orte haben, dass ich dort mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in den Austausch gehen kann. Im Sinne von, ich möchte gemeinsam in einem Raum sitzen und über Dinge diskutieren in einer Qualität, die mir der digitale Raum nicht bieten kann, wo ich Emotionen viel besser wahrnehme, wo ich vielleicht auch meine Stimmung viel besser spüren kann und vorher auch eingreifen kann.
43% der Befragten aus der Statista-Umfrage arbeiten in einer Branche, in der Homeoffice nicht möglich ist. 5% hat Anwesenheitspflicht im Büro. Über die Hälfte der befragten Angestellten darf aus dem Homeoffice arbeiten. Dieser Trend führt dazu, dass viele Einzelarbeitsplätze in Büros nur noch selten genutzt werden. Sven Mylius rät Unternehmen dazu, auf wenige, dafür flexible Arbeitsplätze umzustellen, die allen zur Verfügung stehen. Auf der übrigen Fläche entstehen dafür Orte, die die Zusammenarbeit und den Austausch im Team fördern. Mittlerweile zeigen auch öffentliche Verwaltungen Interesse an einer solchen Bürogestaltung. Richard Siegel, Landrat des baden-württembergischen Rems-Murr-Kreises, hat kurz nach seinem Amtsantritt die Verwaltungsgebäude mit Unterstützung von Sven Mylius umgestaltet.
Für mich war einfach wichtig, wenn ich so ein Amt ausführe als Landrat, ich möchte in einer modernen Verwaltung arbeiten. Und wir haben einen Gebäudebestand übernommen, in den man viele Jahre nicht investiert hat, in den man immer nur Räume zugemietet hat. Und da haben wir gesagt, das passt einfach nicht mehr in der Zeit.
Während der Flüchtlingskrise 2015-16 sei die Besucherzahl der Behörde so hoch gewesen, dass die Mitarbeitenden an ihre Grenzen gestoßen seien. Richard Siegel hat sich dafür entschieden, das Gebäude mit einem Drei-Zonen-Konzept umzugestalten, das bisher vor allem in Banken genutzt wird. Jetzt gibt es in der Behörde keine Einzelbüros mehr, sondern einen Empfangsschalter, einen Beratungsbereich und kollektiv genutzte Büroräume, zu denen die Besucher keinen Zutritt haben. Einige Mitarbeitende arbeiten im Homeoffice, nur der Schalter und der Beratungsbereich sind immer besetzt. Laut Richard Siegel sei das neue Konzept über alle Altersgruppen hinweg überwiegend positiv aufgenommen worden. Auch bei anderen Behörden erregt es Aufmerksamkeit.
Wir haben ganz, ganz viele Anfragen aus der ganzen Republik, die sich die Dinge bei uns anschauen. Wir hatten Anfang des Jahres einen großen Workshop mit über 100 Verwaltungen aus ganz Deutschland, einfach um das auch ein bisschen zu bündeln. Ich sage immer, ja, wir sind da einfach konsequent und vielleicht auch ein bisschen innovativ. Und deshalb haben wir sehr, sehr viele Besucher, ja.
Isabel Stier ist der Frage nachgegangen, wie zeitgemäß Büroarbeitsplätze sind. Und falls sich Unternehmen wieder mehr Präsenz ihrer Mitarbeitenden wünschen, dann haben zumindest große Betriebe eine sehr gute Möglichkeit, ihre Angestellten zu locken über das Essen. Die Kantinen sind ein Schlüssel, damit Menschen wieder gern im Büro arbeiten. Und gleich blicken wir auf die Teller eines DAX-Konzerns, der sich sehr um gutes Essen bemüht. Lange Tischreihen und eine Atmosphäre wie in einer zugigen Turnhalle. So sahen früher Betriebskantinen aus. Dazu eintöniges Essen und Teller, auf denen die Sättigungsbeilage dominiert hat. Kulinarische Highlights und Wohlfühlatmosphäre waren da Fehlanzeige. Das ändert sich teilweise seit der Corona-Pandemie. Einige Arbeitgeber investieren in das Ambiente und in die Speisepläne der Kantinen, denn sie sind der Ort, an dem der soziale Austausch zwischen den Mitarbeitenden stattfinden kann. Und Kantinen sind ein wichtiger Faktor dafür, dass die Belegschaft zufrieden ist und auf das Homeoffice gern verzichtet. Katja Scherer hat sich die Kantine des DAX-Konzerns Henkel angeschaut und berichtet.
Christian Ponzin steht an einer Kaffeebar in einem Firmengebäude von Henkel. Hinter der gläsernen Theke liegen Orangen für frischen O-Saft. Es duftet nach Kaffeebohnen. Noch hat die Bar erst wenige Besucher, aber das werde sich schnell ändern, sagt Ponzin.
Wir haben hier einen Bereich, wo sich viele Menschen immer treffen. Es ist heute Montag, ja, montags morgens ist jetzt nicht so besonders viel los. So, aber normalerweise sitzen hier Menschen, ja, und sitzen hier mit ihrem Laptop. Die anderen treffen sich zum kleinen Meeting.
Ponzin ist der Leiter der Betriebsgastronomie bei Henkel und er hat vor rund 5 Jahren angefangen, vieles umzubauen und zu modernisieren. Sowohl die Kaffeebars als auch die Firmenkantinen. Damals gegen den Trend, denn kurz darauf brach die Corona-Pandemie aus und viele Unternehmen setzten bei ihrer Gastronomie den Rotstift an. Henkel nicht, sagt Ponzin, und das zahle sich jetzt aus. Für viele Mitarbeitende sei die Kantine ein Grund mehr, wieder ins Büro zu kommen.
Wir haben eine eigene App und wir haben extra für die Mobile Working, das war ein Wunsch, ja, unseren Speiseplan jetzt in 2 Wochen dort gesetzt, weil die sich ganz klar im Voraus planen. Wann gibt es denn was Leckeres zu essen? Okay, komme ich übernächste Woche Mittwoch.
Viele Firmen setzen mittlerweile wieder auf mehr Anwesenheitspflicht, so auch Henkel. Dort gilt eine Büropflicht für 60% der Arbeitszeit. Dafür müssten Unternehmen ihren Mitarbeitenden aber auch etwas bieten, meint Theresa Geisel. Sie leitet den Verein Food and Health, der jährlich einen Kantinentest in Deutschland durchführt, und sie stellt fest, dass derzeit viel investiert werde in ein schönes Arbeitsumfeld, in Raumbegrünung, Dekoration und eine neue Kantineneinrichtung. So?
Dass man teilweise wirklich keinen Unterschied mehr sieht, ob es eine Betriebsgastronomie ist oder eine Gastronomie, wie ich sie in jeder größeren Stadt finden würde. Also ultra attraktiv.
Genau das Ziel verfolgt auch Christian Ponzin bei Henkel. Er hat im Unternehmen unter anderem einen Italiener- und ein Asia-Restaurant eröffnet. Beim Italiener können Mitarbeitende auf roséfarbenen Polsterbänken vor holzvertäfelten Wänden sitzen. Beim Asiaten baumeln bunte Lampignons von der Decke. Außerdem sei in den Restaurants alles auf Austausch angelegt, genau wie in der Kaffeebar, sagt er.
Dass man da kollaborativ sich treffen kann, ja, in kleinen Gruppen, größeren Gruppen, auch wir haben Zweiertische, ja. Und das sind ja nicht nur Restaurants, sondern die stehen auch ganztägig offen.
Mitarbeitende können dort jederzeit persönlich ins Gespräch kommen und nicht nur per Videocall kommunizieren. Ponzins Lieblingsspruch lautet:
Wir sind das Lagerfeuer, an dem man sich hier wärmt.
Einer, der dieses Lagerfeuer häufig nutzt, ist Sebastian Förster. Der 35-Jährige geht 4 bis 5 Tage pro Woche bei Henkel in die Kantine.
Es ist halt eine sehr schöne soziale Komponente und gerade auch jetzt nach der ganzen Remote- und Pandemie-Geschichte. Also es macht einfach Spaß, wieder unter Leuten zu sein und halt eben auch da die Möglichkeit zu haben, jeden Tag jemand anderes auch wieder neu kennenzulernen.
Mitarbeitende und Chefs aus den verschiedensten Abteilungen, die er sonst nicht sehen würde. Wichtig sei ihm bei der Kantine außerdem, dass sie eine breite Auswahl an gesundem Essen anbiete. Regionale Produkte und vegetarische Küche, auch darauf achten immer mehr Firmenkantinen, sagt Gastronomie-Expertin Theresa Geißel. Nicht nur, weil Beschäftigte das einfordern, sondern auch, weil gesundes Essen die mentale und körperliche Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter erhöht. Außerdem könnten Unternehmen durch das veränderte Angebot ihre CO2-Bilanz verbessern. 30% des Umsatzes, so Christian Ponzin, mache seine Firmengastronomie inzwischen mit veganen Produkten. Das freue ihn, aber man könne gesunde Ernährung nur anbieten, nicht vorschreiben, sagt er. So mancher Kantinenklassiker bleibe weiter beliebt.
Ist ja immer ganz lustig, bei allen healthy Gedanken, die wir so mit uns bringen. Ja, wenn es halbes Hähnchen mit Pommes gibt, da kommen sie trotzdem alle.
Vor rund einem Monat ist das neue Ausbildungsjahr gestartet und zuletzt sind bundesweit über 73.000 Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben, während parallel mehr als 63.000 Jugendliche keine Ausbildung gefunden haben. Ein Grund, warum das so ist, könnte die Kommunikation zwischen beiden Seiten sein, auch in den sozialen Medien. Weil nicht immer treffen sich suchende Betriebe und potenzielle Azubis auf Facebook, Instagram oder TikTok. Mehr dazu von Murat Kuyuncu.
Später Nachmittag. Jeremy Owusu kommt mit seinem Rucksack aus einem Geschäft raus. Er hat Feierabend. Hier in einem Drogeriemarkt macht er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Noch vor wenigen Monaten war er sich noch unsicher, ob er diese Lehre überhaupt machen möchte. Überzeugt habe ihn letztendlich der Instagram-Auftritt des Unternehmens.
Also das hat eine große Rolle bei mir gespielt. Allgemein auch alle diese Berufshilfen, die haben mich einfach nicht weitergebracht. Und dann habe ich auf Social Media geguckt. Ich bin halt sehr aktiv auf Instagram und dann bin ich auf die Karriereseite von meinem Betrieb gekommen. Und das hat mich einfach geflasht, weil die haben echt coole Videos da gezeigt und dann habe ich mich einfach beworben und ich bin auch echt zufrieden so.
Auch sein Freund Marco Nielsen ist Azubi. Er will Kfz-Mechaniker werden und auch er habe sich über Instagram und TikTok informiert.
Mir wurde Werbung vorgeschlagen, extrem viele Ads von Tausenden von Berufen. Es hat schon einen sehr, sehr großen Impact gespielt und deswegen wird es auch die nächsten Jahre meiner Meinung nach noch einen viel größeren Impact spielen, dass man seine Berufe über Social Media kennenlernen wird.
Tatsächlich spiele Kommunikation auf sozialen Netzwerken für viele Unternehmen eine große Rolle. Sie sei eine Art Schaufenster, eine zielgruppenorientierte Werbeplattform, die allerdings nicht immer richtig genutzt werde, so das Ergebnis einer Unternehmens- und Jugendbefragung der Bertelsmann Stiftung und des Instituts der deutschen Wirtschaft. Zentrales Ergebnis dieser Studie: Unternehmen und junge Menschen kommunizieren oft aneinander vorbei, sagt Dirk Werner vom Institut der deutschen Wirtschaft.
Ja, im Kern liegt es schon daran, dass Unternehmen häufig über sich selber berichten und damit Interesse erzeugen wollen und nicht die Perspektive der jungen Menschen einnehmen. Und die ist halt in anderen Kanälen unterwegs, das ist Instagram, das ist YouTube, das ist zunehmend TikTok und die ist vor allem viel kürzer getaktet.
71% der befragten Unternehmen würden auf Facebook über ihre Ausbildung informieren, eine Plattform, die nur ein Viertel der Jugendlichen nutzt. Für Azubi Marco Nielsen ist dieses Angebot nicht mehr zeitgemäß. Plattformen wie TikTok oder Instagram seien vom Inhalt knackiger und vom Handling mit der Swipe-Funktion, also mit dem Wischen, komfortabler.
So swipes, so swipes, so swipes und alles kommt ganz schnell. Und bei YouTube musst du erstmal suchen, 20 Minuten langes Video angucken. Und bei TikTok und Insta ist alles kompakt, kurz und knapp gehalten. Und das, was die Menschen hören und wissen wollen, ist in dem kurzen 30-sekündigen oder einminütigen Video drin.
Eine Unternehmerin, die auf diesen Trend bereits reagiert hat, ist Heidi Emanuel Eichholt. Die Chefin einer Düsseldorfer Elektrohandwerksfirma beschäftigt rund 70 Mitarbeiter, davon 17 Auszubildende.
Das ist die Herausforderung dabei, den richtigen Nerv zu treffen. Wenn man unsere Kampagnen sieht, die wir in Instagram gepostet haben, die haben sich die total gewandelt. Im Moment ist es wieder interessanter, kleine kurze Videosequenzen zu sehen, weil die Leute gar nicht so viel lesen möchten. Einfach mal was sehen, vielleicht auch mal was Witziges, was Authentisches zu sehen vom Betrieb.
Kommunikation auf Augenhöhe, die Ansprache locker und per Du. Doch das sei nicht immer so gewesen, erinnert sie sich.
Wir haben ja auch uns blutige Nasen geholt, sag mal insofern, dass wir uns am Anfang auch total, ja, so ein bisschen steifer, sage ich mal, präsentiert haben, weil da ging es eher so um statische Dinge und die jungen Leute spricht einfach mehr an, wenn man auch mal sieht, wir sind ganz normale Menschen, wir haben Spaß zusammen, wir haben tolle Projekte. Bewegung ist, glaube ich, so das Stichwort im Moment bei Social Media.
Mittlerweile bekommt das Unternehmen Unterstützung von einer Social Media Agentur. Zum Konzept gehöre aber auch, dass die Lehrlinge ihren Alltag auf TikTok präsentieren können, um die nächste Generation an potenziellen Azubis anzusprechen. Auch Azubi Jeremy Owusu bespielt seit einigen Tagen mit seinen Kollegen regelmäßig den Instagram-Kanal seines Arbeitgebers.
Also die meisten Videos in der Karrierenseite machen nur die Azubis. Und da ich jetzt auch Azubi bin, bin ich auch natürlich mit in dieser Seite involviert und kann auch eigenständige Videos da machen. Und das finde ich halt richtig nice, dass man da direkt sieht, okay, man hat nicht irgendwelche Mitarbeiter, die irgendwie was zeigen, sondern auch wirklich Azubis, die dann zeigen, wie das Arbeitsleben ist.
Betriebe gehen also neue Wege, damit Ausbildungsplätze nicht unbesetzt bleiben und sie neue Kolleginnen und Kollegen finden. Und wenn die dann nach der Ausbildung richtig durchstarten und herausragende Leistungen abliefern, dann können sich Gesellen und Meisterinnen auch für die World Skills bewerben, also die Weltmeisterschaften der Berufe. Die finden aktuell in Lyon statt und wir begleiten gleich einen Schreinermeister, der dort um den Titel kämpft. Frankreich ist in diesem Jahr dauerhaft in der Gastgeberrolle. Erst Olympia, dann die Paralympics und jetzt die World Skills. Bei der Weltmeisterschaft der Berufe geht's um handwerkliches Geschick und technisches Verständnis und am Ende natürlich auch um Medaillen und Titel. Die Besten der Besten treffen hier aufeinander. Insgesamt 1400 junge Fachkräfte aus fast 70 Ländern. Und die Bandbreite ist enorm. Maler treten gegeneinander an, Grafikdesignerinnen, Klempner, Maurer, Floristen, Krankenpflegerinnen oder Landschaftsbauer. In Lyon finden die Meisterschaften statt und von dort berichtet Elena Hong.
Als dann der Countdown lief und man runtergezählt hat, dann hat es schon gekribbelt und man wollte einfach endlich loslegen.
Seit Mittwochmorgen beugt sich Felix Wilhelm über seine Werkbank. Bis Samstag muss er eine Eingangstür aus Massivholz bauen, inklusive Türrahmen und Rundbogen. Zeichnen, sägen, leimen, auf jeden Millimeter kommt es an. Seit fast einem Jahr hat sich der 22-jährige Schreinermeister aus Baden-Württemberg auf diesen Moment vorbereitet.
Ja, ich habe es immer trainiert. Aber so den exakten Wettbewerb zu simulieren, ist ja nicht möglich. Manche Maschinen muss ich anders einstellen als im Training. Das dauert dann länger. Man arbeitet dann natürlich schneller. Man geht ja an sein körperliches Limit. Manchmal muss man dann auch was weglassen, wo man sagt, okay, muss ich jetzt drauf verzichten, weil andere Sachen einfach wichtiger sind.
Der immense Zeitdruck, die Konkurrenten arbeiten direkt neben ihm, dazu noch Publikum. Eine herausfordernde Umgebung, meint sein Bundestrainer Markus Rauscher.
Das sind komplett andere Bedingungen als zu Hause in der Werkstatt, wo man sich reinstellt, ein Radio einschaltet und dann in Ruhe dahin arbeiten kann. Das Schlimmste ist eigentlich die Leute, die drumherum stehen, damit man die alle ausblendet, damit man keine Geräusche wahrnimmt, dass man sich nicht ablenken lässt, dass man immer konzentriert bleibt, weil man schnappt irgendwo ein Wort auf und ist dann mit Gedanken kurz weg und schon ist der Fehler passiert.
An über 60 Ständen wird gleichzeitig gearbeitet. Das riesige Messegelände in Lyon verwandelt sich für eine Woche in viele kleine Werkstätten, Labore, Ateliers, Auto- und Montagehallen. 1400 Teilnehmende aus der ganzen Welt zeigen, was sie können. Where there is a skill, there is a way. Unter diesem Motto eröffnete der französische Präsident Emmanuel Macron den internationalen Wettbewerb am Dienstag vor Ort, der alle zwei Jahre in einem anderen Land ausgetragen wird. Der Leistungsvergleich der nicht-akademischen Berufe sei dabei nicht das einzige Ziel, erklärt Stefanie Wert von den World Skills Germany.
Also als World Skills Anfang der 50er Jahre gegründet wurde, ging es eigentlich vordergründig um einen friedensstiftenden Gedanken. Nach dem Zweiten Weltkrieg junge Menschen aus verschiedensten Kulturen zusammenzubringen. Mittlerweile hat sich so entwickelt, dass man ganz schnell erkannt hat, dass diese Wettbewerbe einen sehr starken pädagogischen Wert haben und vor allem auch einen starken Wert haben für das Bildungssystem. Und deswegen geht es heutzutage hauptsächlich darum, jungen Fachkräften die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln, sowohl fachlich als auch persönlich.
Die deutsche Nationalmannschaft ist mit 42 Teilnehmern im Rennen. Sie sind die Besten ihres Fachs, haben sich zuvor schon bei nationalen Vorentscheiden durchgesetzt und es sind so viele wie noch nie. Aus Sicht der Berufsverbände ein wichtiges Zeichen, das Lust auf die duale Ausbildung macht. Denn immer weniger junge Menschen entscheiden sich dafür. Laut Bundesagentur für Arbeit sind die Bewerberzahlen für Berufsausbildungsstellen in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich gesunken. Einer der Hauptgründe, der Trend zu Hochschulabschlüssen. Zwar sind berufliche und akademische Abschlüsse in Deutschland offiziell gleichgestellt. Ein Meister entspricht dem Niveau eines Bachelorabschlusses, aber, sagt Friedjof Ludwig, Sprecher des Bundesverbands der Tischler und Schreiner.
Wenn man sagt, wir haben die Gleichstellung, dann hört sich das so ein bisschen an, als wäre das schon lange so. Tatsache ist, dass das ein sehr, sehr steiniger und harter Weg gewesen ist, da überhaupt hinzukommen. Jetzt hat man es auf dem Papier, aber es ist natürlich noch ein langer Weg zu gehen. Es geht vieles über die Wertschätzung. Viele Menschen sind halt der Meinung, dass sie mit dem Studium besser dastehen und da ist einfach auch noch viel Aufklärungsarbeit zu machen.
Von den World Skills erhofft Ludwig sich, dass junge Menschen für solche Berufe neu begeistert werden. So wie auch im Fall von Maike Adel. Sie ist im zweiten Lehrjahr zur Abwassertechnikerin und arbeitet auf einer Kläranlage. Während der Corona-Pandemie hatte sie zunächst ein Studium angefangen.
Ich habe 2 Semester Biologie studiert, aber durch die ganze Situation habe ich mich nicht wohl gefühlt. Also es hat einfach nichts gepasst. Ich habe keine Leute kennengelernt, nur vom Bildschirm. Ich konnte das auch nicht bei mir behalten, was da einfach so vor sich hergeprenkelt wurde. Und dann habe ich gesagt, nee, ich hör auf und such mir eine Ausbildung.
Nun vertritt sie Deutschland bei der Weltmeisterschaft in der Disziplin Water Technology. Anders lief es bei Kandidat Felix Wilhelm. Der Schreiner entdeckte seine Liebe fürs Holz schon während der Realschule.
Da habe ich dann bei mehreren Handwerksbetrieben in der Schreinerei dann ein Praktikum gemacht und auch von daheim. Meine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb und so hat sich das dann mehr und mehr rauskristallisiert, dass mir das einfach liegt und das möchte ich machen. Ich kann nicht in irgendeiner Fabrik arbeiten, wo ich dann nur einen Schritt mache, sondern ich muss ein Projekt von Anfang bis Ende durcharbeiten und zum Ende auch sehen, ja, das ist was geworden. Das begeistert mich einfach.
Mit 22 Jahren hat Felix nicht nur den Meister in der Tasche, sondern auch schon seinen eigenen Betrieb. Bei den World Skills kämpft er nun um den Titel Bester Schreiner der Welt. Ob es am Ende für Gold reicht, wird bei der Siegerehrung am Sonntag verkündet.
Und am Montag schauen wir dann, ob es geklappt hat oder nicht mit der Goldmedaille bei den World Skills. Das war's für Campus und Karriere für heute. Gleich übernehmen die Kolleginnen und Kollegen von Corso Kunst und Pop und befassen sich unter anderem mit der Frage, wer eigentlich noch Musikvideos schaut. Mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören.